Die frische Luft darf auch gerne noch während der Predigt einströmen. Ja, es geht heute um die spannende Frage Jesu, was kann ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Aus Matthäus 16, Verse 24 bis 28, das ist heute unser Predigttext. Also wer eine Bibel dabei hat, Matthäus 16, 24 bis 28. Ich habe mal die neue Genfer Übersetzung gewählt. Wenn ihr eine andere Übersetzung habt, dann merkt ihr, dass hier ganz unterschiedliche Begriffe gewählt werden, zum Beispiel jetzt für den Wert oder auch für das Leben. Die Frage stellt Jesus seinen Jüngern und sie knüpft eigentlich an eine weitere Frage an eher eine rhetorische Frage, salopp formuliert, was würde es bringen, die ganze Welt zu besitzen und dabei trotzdem letztlich draufzugehen, seine Seele zu verlieren? Und Jesus versteckt in seinen Fragen auch Antworten und er umrahmt sozusagen die Fragen mit Antworten und überrascht uns damit ziemlich sehr, also auch seine Jünger. Weil Jesus setzt mit diesen Fragen, das habe ich bei der Vorbereitung gemerkt, eine ganze Kaskade von weiteren Fragen in Gang. Fragen, die uns eigentlich nicht in Ruhe lassen können, weil jeder darauf seine persönliche Antwort auch finden muss. Und diese Antwort wird so oder so richtungsweisend sein für das ganze Leben. Die Predigt heute kann da nur eine Anregung sein zum Weiternachdenken. Es wird keine fertige Antwort für alle sein. Was kann ein Mensch geben, damit er sein Leben rettet? Was ist der Gegenwert für sein Leben? Es geht hier nicht um die Antwort auf die klassische Erpresserfrage oder den Erpresserspruch Geld oder Leben, aber es hat in jedem Fall damit zu tun, was ein Menschenleben überhaupt wert ist. Was ist mir mein Leben wert? Was ist Menschenleben wert? Und was ist es Gott wert? Schließlich auch, was bleibt von mir, wenn ich sterbe und wenn ich vor Gottes Gericht bestehen muss? Da geht es auch darum, was es mir persönlich wert ist, als Christ Jesus nachzufolgen. Und natürlich kommt dann noch die Frage auf, die uns andere manchmal stellen, was bringt es dir eigentlich, dass du Jesus nachfolgst? Was bringt es, wenn du dein Leben an Jesus hängst? Und die schlichte Antwort Jesu lautet kurz zusammengefasst, du findest das Leben erst durch mich. Und das muss natürlich genauer erklärt werden. Mir haben schon manche Leute ganz offen gesagt, dass sie auf viel zu viel im Leben verzichten müssten, wenn sie Jesus ernsthaft folgen würden. Und dass das mit Jesus einfach zu schwierig wäre, die Sache mit dem Kreuz auf sich nehmen und so. Ja, es kostet was, Jesus nachzufolgen. Die Frage ist aber, was bleibt? Was bleibt von unserem Leben? Was zählt? Was wird aus meinem Leben insgesamt? Und welche Rolle spielt hier, ob ich Jesus ernst nehme oder ob ich mit ihm nichts zu tun haben will? Könnte es nicht so sein, dass gerade erst dann mein Leben so richtig an Wert gewinnt, wenn ich bereit bin, es Jesus hinzugeben? Wir lesen mal den ganzen Abschnitt rund um diese entscheidenden Fragen Jesu, Matthäus 16, Vers 24, folgende. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Oder was kann ein Mensch als Gegenwert, als Tauschmittel, als Lösegeld für sein Leben geben? Denn der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommen und wird jedem nach seinem Tun vergelten. Ich sage euch, einige von denen, die hier stehen, werden nicht sterben, bis sie den Menschensohn in seiner Königsherrschaft kommen sehen. Ihr merkt schon, das ist ein komplizierter Text. Im ersten Moment dachte ich, okay, die Fragen sind bekannt, aber dann habe ich doch gemerkt beim Vorbereiten, oh Mann, da steckt ja unglaublich viel drin. Ja, da geht es um Nachfolge, da geht es um das letzte Gericht, da geht es um den Wert des Lebens, um den Menschensohn, um die Herrlichkeit. Also eine riesige Palette. Ich habe mich wirklich ein bisschen überfordert gefühlt. Und ich hoffe, dass ihr selbst euch diesen Text nochmal zur Brust nehmt und ihn in Ruhe nochmal studiert und ja auch so ein bisschen ausschweift. Von dort ausgehend gibt es viele Kreise, die wir ziehen können, die uns erklären, was das Leben Jesu für unser Leben bedeutet. Zuerst möchte ich mal die Frage nach dem Gegenwert für ein Leben ganz allgemein angehen. Was ist ein Menschenleben wert? Vor kurzem gab es hier gar nicht so weit weg von uns eine spektakuläre Rettungsaktion. Ich lese euch mal den von mir etwas veränderten Bericht aus den Medien dazu vor. Da stand in der Zeitung oder so ähnlich: An so einer Rettungsaktion ist die Feuerwehr wirklich nicht alle Tage beteiligt. Spaziergänger, die am Mainufer unterwegs waren, hatten Geschrei aus ca. 20 Meter Höhe gehört. Laut Informationen des Hessischen Rundfunks versuchten daraufhin die Angehörigen, ein Arzt und die Feuerwehr, die Betroffenen mit einer Drehleiter und einem Sprungtuch aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Vergeblich. Auch ein daraufhin angefordertes Baggerschiff konnte aufgrund von zu starkem Wind vom Main aus nicht weiterhelfen. Weil die Betroffene zu weit oben festsaß, kam die Feuerwehr mit ihren Spezialkräften nicht weiter. Das wäre nach eigenen Angaben zu gefährlich gewesen. Auch das Aufstellen einer Drehleiter in den Mainwiesen sei nicht möglich gewesen, da der Untergrund zu weich war. Am Ende gelang es den Rettern schließlich doch, die völlig Verzweifelte mit einer Hubarbeitsbühne zu bergen, montiert auf einem Laster. Insgesamt dauerte die Rettungsaktion über 27 Stunden, nahm aber doch schließlich ein glückliches Ende. So ähnlich berichtete zum Beispiel der Hessische Rundfunk. Die Gerettete war eine Katze. Eine Katze auf einem Baum. Also wahrscheinlich lacht sich hier auf dem Dorf jeder einen Ast, wenn er diese Geschichte hört. Aber sie zeigt, wie heutzutage zum Beispiel der Wert eines Haustiers eingeschätzt wird und was man bereit ist zu investieren, um dieses Tier zu retten. Und auf dem Hintergrund werden andere Geschichten umso erschütternder. Also ich gönne es der Katze, ich gönne es auch den Besitzern und ich finde es auch toll, dass sie die da runtergeholt haben, obwohl sie vielleicht selber runtergekommen wäre, wenn man sie in Ruhe gelassen hätte, aber das ist eine andere Geschichte. Ihr habt alle von dem Absturz der Seilbahngondel gehört an Pfingsten am Lago Maggiore. Hier mussten Menschen sterben, weil den Besitzern der wirtschaftliche Profit ihrer Bahn wichtiger war als die Sicherheit von Menschenleben. Das war keine Fahrlässigkeit, das war bewusst so gemacht, das haben sie auch inzwischen gestanden. Aus wirtschaftlichen Gründen hat man das Sicherungssystem ausgeschaltet. Und dann kam es zur Katastrophe. 14 Menschenleben hat hier die Gier gekostet. Der Wert von Menschen ist relativ, wenn Menschen darüber bestimmen. Das zeigt ja nicht nur dieses Unglück. Da werden teils krasse Unterschiede gemacht, auch bei uns. Zwischen Staatsoberhäuptern und Normalbürgern, zwischen Touristen und Flüchtlingen, zwischen Frühgeborenen, in deren Überleben man alles investiert, was nur geht, und unerwünschten Kindern, die man für 500 Euro nicht rettet, sondern tötet. In dem allen wird ein grundsätzliches Problem von uns Menschen sichtbar. Wir sind auf uns allein gestellt, unfähig, den Wert des Lebens zu bemessen. Nicht mal unser eigenes Leben erfassen wir in seinem Wert. Wir brauchen dazu Gottes Hilfe. Weil das Leben so wertvoll ist, will es ja auch normalerweise niemand verlieren. Und wer leichtfertig mit dem Leben anderer umgeht, der muss sich mal fragen, warum er eigentlich sein eigenes Leben unbedingt erhalten will, wenn er in Gefahr gerät. Warum will da jeder, dass er gerettet wird? Ich glaube, dass schon dieser unbedingte Wille, leben zu wollen, zeigt, wie extrem wertvoll ein Menschenleben ist. Das muss eigentlich auch jemand begreifen, der mit Gott nichts am Hut hat. Das Leben eines Menschen ist extrem wertvoll und es ist immer wert, gerettet zu werden. Egal, um welchen Menschen es geht. Und Jesus warnt hier auch vor dem Verlust des Lebens in diesem Text. Aber dann nennt er seinen Jüngern eine ganz merkwürdige Ursache, weshalb es verloren geht. Wir kennen diesen Satz, er ist uns so vertraut, aber er ist eigentlich unglaublich, dieser Satz. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Bam, ja. Also wenn man das zum ersten Mal hört, denkt man, ja, was ist das? Ja, ist doch absurd. Ist es nicht eine Pflicht, auch Leben retten zu wollen? Auch das eigene Leben ist doch ein Geschenk des Schöpfers. Er hat uns doch das Leben selbst eingehaucht. Das ist unsere tiefste christliche Überzeugung. Und weil das Leben von Gott kommt, ist es doch noch wertvoller. Mein Leben doch auch. Und da muss doch die Absicht, es retten zu wollen, total richtig sein. Und dann sagt Jesus, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Das klingt wirklich verstörend. Wieso kann ich mein Leben verlieren, wenn ich es retten will? Also Jesus hat sicher nichts dagegen, wenn ich mein eigenes Leben retten will, wenn es in Gefahr ist. Wenn nicht er, will doch das Leben gerettet wird. Er ist doch selbst der Lebensretter. Er will auch, dass Menschen anderen Menschen das Leben retten. Und selbst eine Katze zu retten, ist ja nicht falsch, außer man setzt dabei das Leben von Menschen aufs Spiel. Wir merken, Jesus kann nicht meinen, dass es hier grundsätzlich darum geht, Leben nicht retten zu sollen. Jesus will hier auf was anderes hinaus. Denn wer meint, selbst über sein Leben verfügen zu können, wer glaubt, sein eigener Retter zu sein, wer meint, sein Leben selbst im Griff zu haben und wer sich dabei immer nur um sich selbst dreht, wenn es um sein eigenes Leben geht, der wird sein Leben verlieren. Weil nämlich jeder, der nur mit sich selbst beschäftigt ist, zwar jede Menge für sich gewinnen kann, hier als Übertreibung formuliert von Jesus, die ganze Welt, wenn er die ganze Welt gewinnen würde, was ja manche Größenwahnsinnigen auch immer wieder anstreben, dann würde er genau an dieser Raffgier, an dieser Gier, das Leben halten und haben zu wollen, selbst zugrunde gehen. Warum? Weil das Leben nicht mit sich selbst erfüllt werden kann und weil es auch nicht um seiner selbst gelebt werden kann. Ich kann mein Leben also tatsächlich dadurch verlieren, indem ich besonders viel Wert auf mich selbst und auf die Erfüllung meiner sämtlichen Wünsche lege. Aber was ist dann das Leben? Was ist das Leben, das zählt? Wer versucht, alles aus seinem Leben rauszuholen, wird paradoxerweise erleben, dass das seine Seele nicht befriedigt, sondern dass es sie nach und nach entleert, bis sie zugrunde geht. Mit dem alles für sich haben und sein Leben um jeden Preis erhalten wollen, geht zuerst die Bereitschaft verloren, für andere da sein zu können und noch schneller auch die Bereitschaft, für Gott leben zu wollen. Mit dem fehlenden Draht zu Gott geht auch die Liebe zu den Menschen verloren und damit die Seele, das Leben. Es wird gerade ein Effekt diskutiert, dass Meditation im fernöstlichen Sinne als Selbstversenkung offensichtlich Gefühlskälte erzeugt bei denjenigen, die das regelmäßig praktizieren. Ich finde es interessant, Gefühlskälte bei Leuten, die sich in sich selbst versenken. Wenn die Theorie stimmt, dann wundert sie mich nicht, denn unser Leben ist von Gott so angelegt, dass es durch Hingabe und nicht durch Selbstversenkung und Selbstpflege in Erfüllung geht. Und am tiefsten wird es sogar erfüllt, wenn es um Jesu Willen zur Rettung von anderen Menschen hingegeben und nicht für sich selbst festgehalten wird. Es zählt hier, wenn wir dem Retter folgen auch darin, dass er sich für andere hingegeben hat. Das wird die Seele ewig am Leben halten. Das versucht Jesus seinen Jüngern zu erklären. An der Stelle müssen wir noch kurz darauf eingehen, was Jesus mit dem Leben überhaupt meint. Er spricht ja nicht vorrangig vom Körper und seiner Gesundheit, er spricht nicht von der Arbeitskraft, die für viele ihr Leben ist. Er spricht auch nicht vom erreichten Wohlstand oder einer möglichst langen Lebenszeit und auch nicht vom sogenannten Lebenswerk, auf das viele irgendwann stolz zurückblicken wollen. Jesus meint hier die Seele, den Zustand des inneren, nicht materiellen Menschen. Das, was aus Gottes Sicht eigentlich den Kern von uns ausmacht. Das Leben, was man äußerlich so nicht sieht, das Bewusstsein, das Denken, unser Wollen, unsere Persönlichkeit, das ist hier gemeint mit dem Leben. Und nur wenn diese Seele lebt, dann lebt der Mensch erst. Zur Lebendigkeit gehört dann aber noch viel mehr. Gottes Geist, den haben wir auch vorhin bekannt im Glaubensbekenntnis. Gottes Geist ist der himmlische Anknüpfungspunkt in unserem Leben. Den will uns Gott geben, damit unser Inneres fest mit ihm verbunden ist und die Seele aus dieser Verbindung heraus lebt, denkt, will, entscheidet und sich als Gottes Kind versteht. Nur diese innere Verbindung mit dem Schöpfer des Lebens lässt uns wirklich leben. Und das hat auch damit zu tun, dass die Begriffe für Seele, Geist und Leben in der Bibel fast austauschbar verwendet werden. Das Leben, die Seele, der Geist gehen verloren, wenn ich von Gott abgeschnitten bin und nur für mich selbst leben will. Das Beispiel Jesu mit dem Weltgewinnen und doch das Leben verlieren zeigt, dass selbst wenn ich sonst alles im Leben erreicht hätte, aber ohne Gott gelebt habe, dass mir dann nichts bliebe, dass mir vor allem vor Gott im Gericht nichts bliebe, was ich vorweisen könnte, um meine Seele zu retten. Denn da werde ich in die Verantwortung gestellt. Da werde ich zur Rede gestellt. Und wenn ich dort nichts anderes vorzuweisen hätte, als das, was ich hier in meinem Leben für mich getan habe, dann wäre ich verloren. Dann wäre mein Leben verloren. Was ich Gott hätte geben können und hätte geben sollen, das wäre ich selbst gewesen. Denn was mein Leben aus Gottes Perspektive wertvoll macht, ist nicht, was ich in mein Leben hineingepackt habe, sondern das, was ich ihm von meinem Leben gegeben habe. Und nur indem ich es gebe, finde ich das wahre Leben, von dem Jesus hier spricht. Das ist meine Bestimmung als Mensch. Man könnte es auch ganz krass ausdrücken, nur das, was Jesus aus meinem Leben macht, bleibt am Ende von meinem Leben übrig. Also gebe ich es ihm doch am besten ganz und am besten gleich. Wieso kann ich das Leben nur durch Jesus finden? Weil ich vom Tod befallen bin und weil ich vom Tod befreit werden muss. Und da gibt es sowas wie eine festsitzende Bremse, die das Leben verhindert. Nur Jesus kann diese Bremse lösen. Das ist meine Schuld, in der ich vor Gott stehe. Und die blockiert meine Hingabe. Die blockiert mich in meinem Leben. Sie bedeutet meinen Tod, wenn sie bleibt. Die Bremse der Sünde verhindert mein Leben, mit dem ich Gott Ehre machen sollte. Wie gut, dass Gott Jesus beauftragt hat, diese Bremse meiner Schuld am Kreuz zu lösen, damit ich mich in Bewegung setzen kann für seine guten Ziele, für die Menschen, die er noch retten will. Mir ist da das Bild von einem Stausee in den Sinn gekommen. Ein Wasserkraftwerk braucht einen Stausee. Und ohne Jesus sind wir wie so ein Stausee, bei dem der Abfluss zur Turbine blockiert ist. Wir können unser Leben vollstopfen mit Erfahrungen, mit Erlebnissen, mit Erfolgen. Aber selbst wenn der See randvoll gefüllt ist, es würde kein Strom erzeugt werden, wenn das alles nur für uns selbst ist. Erst wenn der See sein Wasser abgibt, läuft was. Wenn der Schieber zum Fallrohr geöffnet wird, dann kann das Wasser seine Kraft entfalten, die letztlich den nötigen Strom erzeugt. Und diesen Schieber, den muss Jesus in meinem Leben öffnen, indem er wegnimmt, was mich von Gott trennt. Das ist die Grundvoraussetzung, dass ich überhaupt das Leben haben kann, was Gott in mich hineinlegt. Was macht Jesus aus meinem Leben? Er macht vor allem eins draus, was Gott gefällt und Menschen hilft. Das ist sein Ziel. Und er hat sich doch dafür hingegeben, dass Menschen geholfen wird und dass sie gerettet werden. Und so soll auch ich mich dafür hingeben und ihm darin folgen. Und wie das Leben aussieht mit ihm, das lebt mir Jesus vor. Von ihm lerne ich, was ein Gott hingegebenes Leben bedeutet. Klar, wenn ich als Jesu Nachfolger lebe, das hat auch Petrus gewusst und erfahren, dann wird vieles nicht vollkommen sein. Vieles wird bruchstückhaft bleiben. Aber eins ist sicher, wenn ich mein Leben Jesus hingebe, dann wird sein Geist unentwegt in mir arbeiten. Dann wird er mich auf gute Gedanken bringen, auf Gottes Gedanken. Er wird mich dann auch vielleicht durch andere Glaubensgeschwister an die Hand nehmen, wenn es darum geht, diese guten Gedanken Gottes in die Tat umzusetzen. Und zu dieser Hingabe meines Lebens an Gott wird dann auch die Bereitschaft gehören, mein Kreuz auf mich zu nehmen, so wie es Jesus hier ausdrückt. Dadurch zum Beispiel, dass ich mich zu Jesus stelle, wenn es mich vielleicht mein Ansehen kostet, meine Sympathie bei einigen Leuten, die Jesus nicht leiden könnten, warum auch immer, meistens weil sie keine Ahnung von ihm haben. Vielleicht kostet es mich sogar im schlimmsten Fall meinen Arbeitsplatz, meine Freunde. Mein Kreuz auf mich zu nehmen, kann auch sein, dadurch sein, dass ich anderen helfe, ihre Lasten zu tragen in ihrem Leben, selbst wenn mir das sehr schwer fällt. Aber dieses Kreuztragen für andere und dieses Kreuztragen in meinem Leben ist niemals ein Verlust für mein Leben. In einer Talkrunde ging es letztlich um das Verhältnis zwischen Kindern und ihren Eltern, von Kindern zu ihren Müttern. Und da sagte eine Frau, dass sie keinen Kontakt mehr zu ihrer Mutter hätte, seit sie ihr gesagt hat, mit deiner Geburt hast du mir mein Leben genommen. Ein furchtbarer Satz von einer Mutter. Und Jesus will uns vor solchen tragischen Fehlschlüssen bewahren. Das gilt für alles andere auch, wo ich den Eindruck habe, ich lebe eigentlich nur für andere. Mein Geld ist nur für andere da, meine Zeit für mich ist viel zu knapp, meine Gaben, meine Kraft setze ich immer nur für andere ein. Ja und? Sieh's mal so, wenn du manchmal den Eindruck haben solltest, dann mach dir bewusst, wer sein Leben Gott hingibt, der gibt es immer auch für Menschen hin, die er liebt. Und damit verlierst du nichts von deinem kostbaren Leben. Du verlierst keine Zeit, du gewinnst sie. Du verlierst kein Geld, du gewinnst, was mehr wert ist als Geld. Dein Leben verliert nichts an Kostbarkeit, es wird viel kostbarer dadurch. Und du gewinnst es, weil du Jesus folgst, indem du dich für andere einsetzt. Denn das hat er doch für dich auch getan. Jesus ist uns da in Sachen Hingabe mit seinem Leben vorausgegangen. Aus Liebe zu Gott und den Menschen hat er sich hingegeben. Das hat er sich sein Menschenleben kosten lassen. Und deshalb hat es Gott ihm in der Auferstehung wiedergegeben. Ein Leben in einer ewigen göttlichen Herrlichkeit, in der er einmal wiederkommen wird und wovon er auch hier in unserem Text spricht. Was kann also ein Mensch als Gegenwert für sein neues Leben geben? Nichts außer dem Alten. Und das darf ich, das darf der Mensch samt seiner Schuld Jesus geben, damit der ihn mit seinem eigenen, mit seinem unbezahlbar wertvollen Leben beschenkt. Meinen Gegenwart hat Jesus, Gegenwert hat Jesus längst am Kreuz bezahlt. Und wenn mich also jemand fragt, was hast du davon, dass du Jesus folgst, dann kann ich sagen, ich bin mein altes Leben losgeworden und habe ein neues. Weil es Gott gut mit mir meint, muss ich nicht alles aus dem alten Leben ohne ihn herausholen. Ich kann es abgeben und loslassen für ihn, auch loslassen für andere Menschen, die etwas von meinem Leben brauchen. Ich muss die Welt nicht länger für mich gewinnen, um ein erfülltes Leben zu haben, weil ich durch Jesus eine viel größere Erfüllung finden kann. Und damit darf ich dann letzten Endes auch an Gottes Herrlichkeit teilhaben, in der Jesus einmal wiederkommen wird. Damit ich dazukomme, damit ich dorthin komme, wo ich hingehöre, wenn ich ihm nachfolge. Ich muss also nicht mehr länger an dem hängen, was mir die Welt an Erfüllung verspricht. Und so schreibt es zum Beispiel Johannes in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 17, die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Wenn ich also Jesus folge, dann gewinne ich durch ihn, dann gewinne ich mit ihm und zusammen mit allen, die ihm folgen, das Leben auf ewig. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, lieber Herr, wir wollen es oft so schwer verstehen, dass unser Leben dadurch gewinnt, dass wir es dir geben. Ja, hilf du uns immer wieder zu sehen, dass du der Schöpfer bist und am besten weißt, was unserem Leben gut tut. Dass du weißt, dass wir unsere Schuld abgeben müssen. Du weißt, dass wir die Kraft brauchen, auch für andere da sein zu können. Und schenk uns das jeden Tag neu, dass wir aus diesem Bewusstsein heraus gerne für dich leben und uns dir gerne hingeben. Weil du uns vorausgegangen bist, wollen wir dir darin nachfolgen. Amen.